Wir haben einen Gott, der Briefe schreibt im Bild. Gott schreibt Liebesbriefe an die Menschen. Und der schönste Liebesbrief war sein Sohn Jesus Christus selbst, der die Herrlichkeit beim Vater verließ und für uns sichtbar in der Welt lebte. Die Menschen konnten ihn sehen, sie konnten ihn direkt hören, sie konnten direkt seine Wunder erleben, sie konnten direkt erfassen, Gott ist mit uns, er hat uns seinen Sohn gesandt. Und dann ging Jesus aus Liebe für uns ans Kreuz auf Golgatha. Und das ist so sensationell, er bezahlte mit seinem Blut für unser aller Sünde. Mit seinem Blut für alles, was uns von Gott trennt, damit jeder, der an ihn glaubt, der ihm nachfolgt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wunderbar. Und dann ist es auch ein Gott, der inspiriert durch seinen Heiligen Geist, dass wir auch einander Briefe schreiben. Und er ist durch Jesus Christus auch Johannes, dem Apostel, begegnet und hat ihm gesagt, schreibe 7 Gemeinden an. 7 Gemeinden. Ich habe hier Sendschreiben, Briefe für sie. Und es sind Briefe geworden an alle Christen zu jeder Zeit. Und wir sind in dem ersten dieser Sendschreiben, in dem ersten dieser Briefe, Offenbarung 2 möchten wir vertiefen, das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern, ich kenne deine Werke und deine Mühsal. Und ich kenne deine Geduld und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse, sagt der Herr Jesus. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben zu essen von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. Wenn wir hier anschauen, nachdem der Herr Jesus sich vorgestellt hat, das Erste, was er zur Gemeinde sagt, das Erste, was er auch zum Gemeindeleiter sagt, was er zu den Gläubigen sagt, ist etwas ganz Positives. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Das Erste, was der Herr Jesus sagt, ist eine Glaubensstärkung. Das Erste, was er sagt, ist ein Zuspruch zum Mut machen. Herr, schenk uns das. Dass das Erste, was wir einem Menschen sagen, etwas Positives ist, etwas Schönes ist, etwas, was ihm Mut macht und ihn stärkt im Glauben. Gerade vielleicht auch, wenn man mal etwas Schwieriges dann noch sagen muss. Wenn ihr die Struktur dieses Briefes anschaut, er baut erst einmal auf. Er redet davon, ich kenne alle deine Werke. Ich kenne deine Mühsal, ich weiß, dass du es nicht leicht hast. Und ich kenne deine Geduld überall, wo du es geschafft hast, geduldig zu sein und nicht ungeduldig zu werden. Wir schreiben heute E-Mails, die werden immer kürzer. Wir schreiben heute SMS, die werden noch kürzer. Dann WhatsApp, ja, noch kürzer. Irgendwann schreiben wir nur noch Buchstaben und jeder denkt sich die Wörter. Ich habe ja auch viel mit amerikanischen Geschwistern Kontakt und schreibe da. Und da gibt es schon auch den höflichen Briefstil für das Private. Aber wenn Sie wechseln in den vorgegebenen Geschäftsstil, da ist nur noch das Kürzeste so. Jens, tut. Ja, das ist, also muss man sich erst mal dran gewöhnen, ja. Und dann hast du sie an Skype und ganz liebe Menschen und du bist herzlich verbunden und so. Das ist einfach der Schreibstil in der Geschäftswelt, der ist so kurz und so hart und so, als wenn du so Computer bist, wo sie dir so eine Karte reinschieben, ja. Wie beim Parkhaus, so zack, geht das hoch, zack, geht das wieder runter. Jesus nimmt sich unbedingt die Zeit, um erst etwas Gutes zu sagen, erst etwas Positives. Und das wollen wir uns auch bewahren. Und vielleicht auch, wenn wir uns treffen, ja, erst mal irgendetwas Schönes, Stärkendes zu Gottes Ehre. Und jetzt ist noch etwas interessant, nachdem er sich vorgestellt hat, was nennt der Herr Jesus als Erstes? Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Also wir betonen ja immer sehr stark, und das ist auch ganz richtig, möchte ich auch noch ein bisschen vertiefen, wir können durch unsere eigenen Werke nicht in den Himmel kommen. Also wenn ein Mensch versucht, er hat plötzlich ein Gewissen, das erweckt ist von Gott, und er erkennt, so kann ich niemals in den Himmel kommen, und er versucht, jetzt gute Werke zu tun, um in den Himmel zu kommen, er beginnt und dann passiert doch wieder etwas, was nicht in Ordnung war. Man macht weiter, man kämpft, man tut und man merkt irgendwann, wenn man ganz ehrlich ist, durch meine eigenen Werke würde ich es nie schaffen, in die Herrlichkeit Gottes, in die Herrlichkeit des neuen Jerusalem, in die Heiligkeit des Allmächtigen, der da thront, über den himmlischen Herrscharen zu gelangen. Goethe hat gesagt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und er selber war dann so unanständig. Ich habe in Weimar studiert, dass es einfach nur peinlich ist, was die Leute da wissen, wie er sich zum Teil da benommen hat. Ja? Obwohl er andererseits natürlich Riesenintelligenz und sowas hatte, aber durch eigene Werke, durch eigene Veredelung, durch eigenes Gutsein genügen wir der Herrlichkeit Gottes nicht, genügen wir der Heiligkeit Gottes nicht, genügen wir der Wahrheit Gottes nicht, bestehen wir nicht im Licht Gottes, genügen wir der Reinheit Gottes nicht, nicht aus eigenen Werken. Und so heißt es dann auch im Römerbrief 3,28, so halten wir nun dafür, so wissen wir auf neuem Deutsch, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und das im 500. Jahr der Reformation, ein ganz wichtiger Satz, allein durch den Glauben. In Jesus Christus, heißt es Epheser 1, Vers 7, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Nicht unsere Werke genügen, sein Blut, das am Kreuz auf Golgatha unter Schmerzen und Qualen und Folter für mich und für dich und für uns geflossen ist. Dieses Blut des Herrn Jesus Christus, der selber ohne Sünde war, das ist der Preis, der vor Gott genügt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. In Jesus Christus. Ja. Und das ist natürlich auch eine Lebensbeziehung. Das ist für die, die in Jesus Christus leben, also in einer ganz engen Beziehung mit Jesus Christus, die wirklich sagen, Herr Jesus, das ist ja nicht nur so eine Floskel, ja, so wie man sagt, meinetwegen einfach so Herr Tellbach oder so, sondern das meint hier in einem viel tieferen und höheren Sinne, Jesus Christus ist wirklich Herr. Jesus Christus ist Herr. Herr Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Ich habe dir mein Leben geschenkt, dir habe ich es anvertraut Und wenn es jemand noch nicht getan hat, bitte tu das. Bitte tu das. Geh auf deine Knie, komm nach der Predigt, komm nach dem Gottesdienst zu mir und sag, ich möchte dem Herrn Jesus mein Leben schenken. Das hat mich auch so erfasst. Liebe Grüße von den Geschwistern aus Pforzheim, von der Bibelgemeinde in Pforzheim, wo ich diesen Dienst tun durfte und habe auch gepredigt. Und der Lothar Gassmann ist dann danach nochmal aufgestanden und hat extra gesagt, wenn sich jemand entscheiden möchte für Jesus Christus, warte nicht, komm bitte nach der Predigt, komm nach vorn, schenk dein Leben dem Herrn, mach ganze Sache mit Gott, in Jesus Christus, in dieser wirklichen Beziehung mit dem Herrn, darin haben wir die Erlösung durch sein Blut, darin haben wir die Vergebung. Und ich habe mich so gefreut, es kam dann wirklich ein junger Mann, kam noch, hat sein Leben Jesus geschenkt, hat ganze Sache gemacht. Wir sind nach unten gegangen, haben gebetet mit ihm und es war ein rührender Moment. Er kam dann hoch, er wollte noch Zeugnis geben, die Leute haben alle noch so geredet. Er ist dann ans Mikrofon gegangen, ihm dort das Mikrofon gegeben und hat bezeugt, dass jetzt Jesus wirklich sein Herr ist. Jesus ist jetzt mein Herr. Ich habe Vergebung, ich habe ewiges Leben bekommen. So was Schönes. Und die Mutti von ihm, die hat geheult vor Freude, das war eine gläubige Frau, sagt, 6 Kinder habe ich, jetzt haben sich 4 für den Herrn Jesus entschieden. Wie schön ist das? Das war jetzt das 4. Kind, das sich entschieden hat. Ich bin so glücklich, sagt sie, so glücklich. Und wir beten, dass alle das erfahren. In Jesus Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und in Epheser 2 heißt es dann weiter, Vers 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben und das nicht aus euch, nicht aus eurer Kraft, nicht aus euren Werken. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand selber rühme. Also eine ganz klare Sache, aus Gnade gerettet, Gnade ist, ich bekomme Vergebung, obwohl ich es nicht verdient habe. Ich bitte den Herrn um Vergebung und ich erhalte Vergebung, weil ich ihn von ehrlichem Herzen bitte. Und er reinigt mich. So was Schönes. So, und trotzdem werden jetzt hier die Werke zuerst genannt. Ja, Herr Jesus, warum nennst du denn die Werke zuerst? Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Es geht hier um die Werke des Glaubens. Ja, es gibt in der Bibel die Werke, die ich selber aus meiner Kraft tue. Und dann gibt es die Werke des Glaubens, die tue ich aus Liebe zu Gott. Er leitet mich darin, ich höre auf ihn und ich wirke Werke des Glaubens. Und das kann man manchmal schlecht auseinanderhalten. Das ist wichtig, dass man es auseinanderhält. Diese Werke des Glaubens, wo der Herr Jesus sagt, ich kenne deine Werke, die sind etwas ganz Wunderbares und etwas ganz Wichtiges. Und so geht das hier nämlich auch im Epheserbrief dann weiter, denn, ja, erst heißt es, ihr seid gerettet durch den Glauben, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und direkt im nächsten Vers steht dann Epheser 2,10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen oder müssen. Also wir sind bereitet in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Versteht ihr? Das sind Gottes Werke, die er durch uns wirken möchte, dass wir darin wandeln sollen. Das war so schön gestern. Da kamen 2 junge Menschen zurück nach Hause und die waren ganz schön geschafft. Nach dem Kinderfest ziemlich kaputto und platti, ja. Und ich sage, jetzt habt ihr so richtig dem Herrn gedient. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und die Kindermitarbeiter, ja, wenn ihr nach Hause gekommen seid, ja, eigentlich könnte man sich nur noch hinlegen, aber es ist trotzdem herrlich. Das sind zum Beispiel gute Werke, ja. Wer hier Anteil gehabt hat, das ist ganz klar. Jesus sagt, lasset die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und wenn dann Gott in seiner Gnade Gebet erhört und so einen Tag möglich macht und man kann sich da einbringen, jeder nach dem Maß seiner Kraft und Möglichkeiten. Der eine stärkt von Herzen im Gebet, der andere bringt das Essen mit, der betreut, predigt, was auch immer. Ja? Das sind gute Werke des Glaubens zu Gottes Ehre. Halleluja. Das ist was ganz Schönes. Und dazu, zu diesen Werken des Glaubens, die durchziehen aber den ganzen Alltag, nicht nur die Gemeinde, dazu hat uns Gott bereitet, dass wir darin wandeln sollen. Die Werke in Christus unter der Leitung des Heiligen Geistes, aus Liebe zu Gott, aus Bruderliebe, Schwesterliebe zu den Geschwistern und aus Retterliebe zu den verlorenen Menschen, die noch auf dem Weg in die Verdammnis sind, weil sie Christus noch nicht ihr Leben geschenkt haben, noch keine Vergebung haben. Werke des Glaubens. Manchmal hat man da Diskussionen, ja, muss das unbedingt sein? Nein, Jesus nennt sie zuerst, ich kenne deine Werke. Jakobus sagt in Jakobus 2, was hilft es, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er hat Glauben und hat doch keine Werke des Glaubens. Keine Werke. Kann denn der Glaube allein ihn selig machen? Ja, so für mich alleine, ich denke und so, aber ich tue nichts, obwohl ich eigentlich von Gott her die Gesundheit, die Kraft, die Möglichkeit, die Gaben dafür habe. Das ist ja unterschiedlich. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, obwohl ihr es könntet, was könnte ihnen das helfen? Was könnte ihnen das helfen? So ist auch euer Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. So ist auch euer Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran, schreibt Jakobus. Aber die Teufel glauben es auch und zittern und das rettet sie nicht. Also das pure Ich denke, das ist etwas Hellenistisches. Das gab es zur Zeit des Herrn Jesus in Israel gar nicht. Da ging es immer um die Einheit von Wort und Tat. Von Hören, Verstehen und Tun. Und das war immer eins. Ein Glaube, der nicht auch handelt aus dem Glauben, ist ein toter Glaube, sagt Jakobus. Manchmal wird das heute falsch verstanden, weil wir haben alles getrennt. Auch in der Ausbildung. Ich bin so ein Verfechter für duale Ausbildungen, wo Praxis und Theorie parallel laufen, weil dieses nur Theorie, man braucht Theorie als Vorlauf, aber nur Theorie. Und dann kommst du völlig mit dem Abschluss das erste Mal in die Praxis, ja. Und dann sind Weltenunterschied manchmal dazwischen, muss nicht immer sein, aber oft Welten dazwischen, während in der Einheit von Theorie und Praxis wächst man Stück für Stück. Und das war eigentlich auch der Weg damals. Ein Zimmermann oder ein Hausbauer war dann ein Hausbauer oder ein Architekt, wenn das Haus stand und fertig war und er hat es geschafft. Dann war es einer. Vorher war es noch keiner. So ist das biblische Denken. Und so auch im Glauben. Natürlich, wir erfassen, Gott ist der allmächtige Gott, ein einziger Gott und ein einziger Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus, unser Herr. Und wir glauben, er ist zur Rechten Gottes, der Herr Jesus, und vertritt uns vor dem Vater. Und wir beugen uns, wir bitten um Vergebung und wir beugen uns, wir legen unser Leben in seine Hände und wir empfangen Frieden mit Gott. Ewiges Leben, Freude für den Tag, Kraft für den Tag, Zurüstung für den Tag, Trost, Stärkung, alles von dort. Wofür? Um dann nach dem Maß unserer Kraft zu handeln. Einer hat ein großes Maß, einer hat ein kleines Maß, aber um nach dem Maß unserer Kraft für Gott wirksam zu sein. Und so sagt das dann Jakobus auch weiter, so seht ihr nun, dass der Mensch auch durch Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Er meint hier die Glaubenswerke. Das sind zwei verschiedene Arten von Werken. Es gibt die Stellen in der Bibel, da steht, du wirst gerettet allein durch den Glauben ohne Werke, also nämlich ohne die Werke, die ich mir ausdenke und in meiner Kraft machen will. Und auf der anderen Seite steht eindeutig geschrieben, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Das sind die Glaubenswerke, wenn Jesus mir was sagt, dass ich das dann auch im Gehorsam lebe und nicht weglaufe. Kennt ihr das? Wer hilft heute abtrocknen? Ne? Wer hilft heute abtrocknen? Ganz lautes Ja überall. Ne? Schön, dass wir die Spülmaschinen haben inzwischen. Ne? Und dass es McDonald's gibt. Aber irgendwie muss da auch jemand sauber machen, glaube ich. So ist das, ja. Und hier geht es weiter, da wird die Hure Rahab genannt, desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Ihr kennt das, ja, die Kundschafter Israels waren unterwegs unter Lebensgefahr und diese Frau, die versteckte sie in ihrem Haus und dann sagt die Bibel, dadurch hat sie den Glauben, den sie schon an Gott hatte, in Werken bewiesen und dadurch wurde sie gerettet. Und dann sagt er, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Der Glaube ohne Werke tot. Nochmal, niemand wird gerettet durch seine Werke, aber der, der wirklich im Glauben lebt, der wirkt aus Gott die Werke zur Verherrlichung Gottes, aus Liebe zu ihm. Okay, und jetzt geht das weiter. Diese Werke, deswegen sagt nämlich der Herr Jesus das stärkend, das wussten die damals alle, wenn der Herr Jesus die Werke kennt und wenn diese Werke gut sind, dann wird das einen reichen Lohn geben in der Ewigkeit. Dann wird das einen reichen Lohn geben in der Ewigkeit. Er will ja die Gemeinde in Ephesus erstmal aufbauen, bevor er dann bestimmte Dinge nennt, die nicht in Ordnung sind, wo er sagt, das müsst ihr verändern. Ja? Und dann nennt er praktisch als erstes, ich kenne deine Werke. Mit anderen Worten, du hast einen hohen Lohn schon in Aussicht. Ja? Du hast schon aus Liebe, nicht aus deiner Kraft, sondern aus meiner Kraft, mich durch dich wirken lassen und ich kenne diese Werke. Ich kenne. Und wenn ihr das zweite Wort lest, die Werke und die Mühsal, das habe ich mal nachgeguckt in einem griechischen Fachbuch, müssen wir mal genau überlegen, diese Mühsal, ich kenne deine Mühsal, die heißt, ich kenne deine Zerschlagenheit von der Anstrengung und Mühe. Ich kenne deine Zerschlagenheit von der Anstrengung und Mühe. Ausgepowert. Kaum noch Kraft, aber alles für Jesus gegeben. Jesus sagt, ich weiß, ihr seid manchmal an euren Grenzen. Ich weiß es. Und er redet dann davon, dass es hohen Lohn gibt, wenn man dennoch in der Liebe bleibt, in seinen Bahnen und ihm treu zur Seite steht und den Weg weitergeht und fruchtbar wirkt zu seiner Ehre und deine Geduld. Also, das ist diese Steigerung, die hier drin ist, ja, die Werke und dann aber wirklich zur Rettung der Menschen aus Liebe, zur Stärkung der Gläubigen, zur Stärkung der Familie, dass niemand verloren geht, bis für die Gemeinde auch. Das kann auch mal bis zur Erschöpfung gehen. Die hatten ja auch Verfolgung in Ephesus. Wir haben das gelesen in der Heiligen Schrift. Wie viel Okkultismus dort war, wie es einen Riesenaufstand gegeben hat, wie sie Verfolgung hatten und trotzdem haben sie daran festgehalten, für Jesus Zeugnis zu geben. Ihr müsst euch mal vorstellen, in 2 Jahren haben sie das Evangelium in der ganzen Umgebung verkündigt und die hatten einen Druck, die hatten eine Gegenwehr, geistlich gesehen. Ein Götzentempel, ein Riesengötzentempel dort, der Tempel der Diana. Ein Okkultismus ohne Ende. Und die waren dem Herrn Jesus treu und haben das Wort weiterverkündigt. Ganz wunderbar. Und das führt natürlich auch zu Kräfteschwund, die Jesus dann später erneuert. Das führt dazu, ich brauche Geduld. Und im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel steht: Einen anderen Grund kann niemand legen als dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts des Herrn Jesus wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand des Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. So wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand des Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, wenn Jesus der Grund ist, auf dem er sein Leben baut. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Schaut mal jeder so ein bisschen in sein Leben rein. Was war Gold für Gott? Was denkt ihr? Denkt mal ganz positiv. Der Herr Jesus fängt an und stärkt sie und sagt, ich kenne deine Werke. Ja? Hier ist nicht der Punkt, wo er Kritik übt. Hier ist der Punkt, wo er stärkt. Ich kenne deine Werke. Überlegt mal so, wo könntet ihr euch vorstellen, das war wirklich Gold in Gottes Augen. Da war der Moment, da stand ich treu zu Gott, das war fruchtbar, das war zu seiner Ehre. Gold, Gold in Gottes Augen. Ja, genau, unsere Kinder, ja, sie Gläubigen. Zeugnis mal gegeben zu Gottes Ehre, ja, so ein Moment, den du noch kennst. Ja, ganz schöne Momente, ganz schöne Momente. Und das ist wie Gold in Gottes Händen dann. Und da wird es reichen Lohn geben. Gold, Silber, Edelsteine. Edelsteine, ihr merkt, da ist eine Abstufung auch. Dann kommt Holz. Holz. Dünnes Holz verbrennt. Dünnes Holz verbrennt. Dicke Holzträger, die geleimt in Schichten aufgebracht werden, haben einen höheren Wärmewiderstand als Stahl. Die brennen außenrum und dann verkohlt das und das Verkohlte verhindert, dass das innen weiter brennen kann. Und dann haben die noch mehr Tragkraft als eine Stahlleiter unter Umständen. Kommt natürlich auf die Art der Legierung und so weiter an. Also Holz geht von Dingen, die verbrennen, bis hin zu dem, wo eben schon noch Substanz drin war. Wenn man sich überlegt, was kann das sein? Ich tue etwas Gutes, aber habe vielleicht rumgemurrt dabei innerlich. Ja? Muss ich schon wieder, muss das sein? Am Ende kam es zur Frucht, am Ende kam es zum Guten, aber da wird einiges von wegbrennen, aber vielleicht besteht noch was. Und dann Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, dann kommt Heu und Stroh. Ja, und Heu und Stroh wisst ihr ja, ne? Das brennt einfach weg. Das brennt einfach weg, nutzlos. Das ist zum Beispiel das, was wir in unser eigenes Leben zu viel investieren, obwohl eigentlich schon für uns ausgereicht hätte und wir die Kraft lieber investieren hätten sollen in andere Menschen, durch sie gerettet, im Glauben gestärkt, Gemeinde gebaut, Kinder evangelisiert, Jugendliche auferbaut werden. Da, wo wir zu viel, wir brauchen ja auch für uns Zeit, du sollst ja auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, der Herr hat auch gesagt, 6 Tage arbeiten, an einem Tag ruhen, ja, das ist dann vollkommen in Ordnung in Gott. Aber die Werke, die man zum Beispiel am Ruhetag an Arbeit tut, die da nicht hingehören, das ist zum Beispiel alles sowas, das verbrennt vor Gott. Das ist aber auch wirklich gar nichts wert. Und so wird der Herr entscheiden, nicht der Jens. Der Herr wird entscheiden, welche Werke bestehen, welche Werke sind besonders wertvoll, besonders viel Lohn und welche Werke werden vergehen, wie Streu, das man anzündet. Da muss man ja regelrecht aufpassen. Ne? Wenn wir so Lagerfeuer gemacht haben, dann nimmst du so ein bisschen Heu oder sowas dazu. Wenn das zu viel ist, dann fliegt das überall hin. Das ist regelrecht gefährlich. Das verbrennt im Nu. Da meint der Herr, nein. Werke, die nicht verbrennen, schaut euer Leben an. Und ich kenne diese Werke. Ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühsal, Ich kenne deine Geduld. Ist das nicht schön? Der Herr kennt das. Jedes einzelne von dir in Liebe getane gute Werk zu seiner Ehre. Das Gegenteil wären dann die Werke des Fleisches natürlich. Die muss ich noch erwähnen, der Vollständigkeit halber. Die dürfen natürlich, ich sag's mal jetzt, wir haben ja Kindertag, einfach nicht zu böse sein, sonst geht dann dadurch auch der Glauben vollständig kaputt wieder. Da ist so ein Bereich, der verbrennt einfach, wenn es eben kein Lohn. Du nimmst Schaden, du verlierst Erbe. Aber dann gibt es Dinge, die sind noch schlimmer. Und da hatten wir ja den Galaterbrief am letzten Sonntag. Ich habe total mit Interesse die Predigt gehört auf CD. Und da heißt es ja dann weiter in Galater 5, Vers 16, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht verbringen. Und im Vers 19, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind, und die werden genannt. Und dann heißt es, davon habe ich euch vorausgesagt und sage es euch ausdrücklich noch einmal. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Nicht ererben. Nicht ererben. Ich traue mir nicht mehr, diese Dinge nicht zu erwähnen, weil es gibt immer wieder Menschen, sie glauben, sie sind noch gerettet, aber sie leben in diesen Werken, von denen Gott sagt, wenn man in diese bösen Dinge reingeht, dann hat man keinen Anteil am Reich Gottes. Man kann wieder Buße tun, man kann umkehren, man kann sein Leben verändern. Alles klar, dann sind wir in Christus und in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Aber wenn ich das lebe ohne Vergebung, ohne Lebensübergabe, ohne ja, mit ihm zu, also in ihm zu sein, in Jesus, dann gehe ich verloren. Und die Werke dieses Fleisches sind, und immer was das Erste genannt wird, muss für Gott irgendwie wichtig sein. Und das Erste, was hier steht, ist Unzucht. Also bitte vergesst das, dass irgendein Mensch, der ohne ordentliche Eheschließung in sexueller Beziehung ist, gerettet werden würde. Sie gehen alle in die ewige Verdammnis, in die Hölle. Und wir wollen das nicht. Wir wollen, dass sie alle gerettet werden, dass sie zu Christus finden, dass sie neues Leben aus Gott bekommen. Aber wir müssen das klar haben. Wir müssen das klar haben. Umso dringlicher bitten wir Gott dann, dass er eingreift, dass er handelt, dass Menschen gerettet werden. Aber du kannst, was weiß ich, was heute alles möglich ist, in den Gottesdienst gehen und vielleicht sogar getauft sein und was alles. Wenn du in Unzucht lebst, wirst du in die Verdammnis der Hölle kommen. Punkt. Wenn man Buße tut, um Vergebung bittet, kann Gott das alles reinwaschen, weil Jesus am Kreuz auch für die schlimmsten Sünden gestorben ist. Aber wenn man in dem lebt, geht man definitiv verloren. Und bitte, das wisst ihr ja, das ist ja bei uns nicht nur eine Not in den jungen Jahren, sondern da sind viele Menschen in älteren Jahren betroffen. Wenn ein Ehepartner nicht mehr lebt, er stirbt, ich bin Witwer oder Witwe, ich darf wieder heiraten, das ist völlig zulässig, ja, aber man will die Rente nicht verlieren. Und man zieht dann zusammen und man lebt auch in Unzucht, auch wenn man schon in dem hohen Alter ist. Bitte, bitte, bitte. Ich hoffe, dass ich nicht solche Beerdigungen halten muss. Ich habe nicht vor zu lügen. Sie sind dann in der ewigen Verdammnis. Ich weiß aber auch nicht, wie ich es sagen soll, wenn mir immer die Menschen so leid tun, die sowieso in dem Moment schon so viel Trauer und so viel Not haben. Die Angehörigen, die noch da sind. Ja. Aber bitte lasst uns das ganz klar haben. Da wird kein Sohn gerettet, keine Tochter, kein Enkel, kein Urenkel. Niemand wird gerettet, der ohne ordentliche Ehe miteinander in sexueller Beziehung lebt. Hier steht ganz deutlich als erstes, an erster Stelle die Unzucht, und das war schon damals ein großes Problem. Das durchzieht 2000 Jahre Menschengeschichte. Und von daher brauchen wir viel Gebet, weil es wird mittlerweile als das Normale proklamiert, aber es ist wirklich der Untergang. Niemand von ihnen wird gerettet werden. Ich möchte es nochmal ganz deutlich sagen, der Herr sagt es, ja, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und wehe den falschen Verkündigern, die etwas anderes sagen. Man hat als Lehrer der Heiligen Schrift eine noch größere Verantwortung. Und ich hoffe, dass ihr mich nach über 10 Jahren kennt. Ich war lange im Unglauben, bin erst mit 23 dann gläubig geworden. Ich sage nichts aus einer Stellung, ich wäre der Bessere und der was alles. Aber ich war verloren, aber ich habe Jesus mein Leben geschenkt. Ich habe Buße getan und ich lebe jetzt mit Gottes Hilfe in seiner Gnade seinen Weg und seine Werte und seine Gebote. Und was da hinten ist, ist vergeben in dem Blute Jesu Christi. Aber nach vorn leben wir zu dem Herrn. Das ist ganz wichtig. Und bitte, wir haben Verwandte immer so lieb, bitte nicht so tun, als wenn sie gerettet werden. Ihr tut ihnen keinen Gefallen. Ihr müsst sagen, ich hab dich total lieb. Ich mag dich. Was wünsche ich mir, dass wir zusammen in der Ewigkeit sind, ohne Ende. Ja? Aber bitte, bitte, du musst einfach wissen, wenn du so sterben würdest, wärst du verloren. Und nicht andersrum. Du gehst ja manchmal in Gottesdienst und vielleicht bist du dann doch gerettet. Es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach gelogen. Und das betrifft eben Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei. Zauberei. Riesenthema heute. Riesenthema. Menschen erzählen dir, sie glauben nicht an Gott. Und wenn du tiefer fragst, dann haben sie irgendwelche Amulette und irgendwelche Engelskügelchen und irgendwas im Fenster hängen und irgendwas im Auto, das sie schützt und was schützen soll und das natürlich nicht tut. Lauter okkulte, weißmagische oder noch schlimmere Dinge. Wer so etwas tut, wird nicht gerettet. Wer so etwas tut, wird nicht gerettet. Jesus nennt die Gemeinde in Ephesus und sagt, ich kenne deine Werke, mit anderen Worten, ich freue mich, dass du das, was ich jetzt hier gerade lese, an Werken des Fleisches, nicht tust. Nicht tust. Die haben dann auch ihr Problem, aber hier waren sie noch treu, versteht ihr? Diese Sachen waren alle noch klar in der Gemeinde. Und wenn das nicht mehr klar ist, woher soll die Welt noch die Rettung empfangen? Woher denn? Und da werden dann eben noch andere Dinge genannt. Feindschaft zum Beispiel. Wenn wir nicht vergeben unseren Feinden, ja. Hader, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Selbstsüchtelei, Zwietracht, Entzweiung. Wenn jemand nicht sehen kann, da sind zwei miteinander Freunde, ich wäre lieber Freund von dem und jetzt fängt man an, irgendwas zu machen, dass die nicht mehr so miteinander befreundet sind oder so, ja. Das sind alles Dinge, die in die Verdammnis führen. Spaltungen, Parteiungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Der Luther hat das immer noch so genannt. Er hat es halt so geschrieben, wie es im Volk geredet wird. Ja. Das ist klar verständlich bis heute. Ne? Und jetzt kommt das Positive. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut, Keuschheit, Selbstbeherrschung. Gegen all das ist das Gesetz nicht. So. Und jetzt die Freude, wenn wir in den Werken des Geistes gelebt haben und nicht in den Werken des Fleisches. Eine Stelle, zum Beispiel Lukas 19, da kommt ein Mann, Herr, dein Pfund, deine Gaben, was du mir anvertraut hast, das hat 10 Pfund eingebracht und Jesus spricht zu ihm recht so, du tüchtiger Diener, tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Aha. Du vertraust mir eine richtige Gabe an, ich nutze diese Gabe zu Gottes Ehre, wie wir gehört haben, auch in Geduld, auch vielleicht mal ja, über die Kräfte hinaus, aber in Gott gegründet. Ich nutze diese eine Gabe und er setzt mich über 10 Städte. Setzt mich über 10 Städte. Dich über 10 Städte. Wunderbar. Der andere sagt, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über 5 Städte gesetzt sein. Über 5 Städte gesetzt sein. Da ist jemand, der pflegt treu alte Leute, okay? Und tut da einen Liebesdienst über Jahre. Und dann gibt es einige, die entscheiden sich kurz bevor sie in die Ewigkeit gehen, dass sie doch ihr Leben noch dem Herrn Jesus schenken. Das weiß man ja nicht, ob man das noch kann im Alter. Da ist jemand, der dient ganz in Liebe diesen alten Menschen und die entscheiden sich noch für Christus und gehen so ein in die Ewigkeit. Und sagt Jesus dann im Himmel, dann wirst du über viele solche Menschen gesetzt sein, ihnen in Liebe zu dienen, wie es dann weitergeht in der Herrlichkeit des Herrn. Da ist jemand, der macht Mut zum Gebet, ist immer ansprechbar. Du kannst anrufen und es wird für dich gebetet. Du kannst anrufen, du hast Gebetsgemeinschaft. Du kannst hinkommen am Alltag. Gebetsgemeinschaft. Treu in der Gabe des Gebets. Nicht nur für sich, nicht nur für die eigenen, sondern eben auch für andere. Und dann in der Herrlichkeit Gottes, wisst ihr, wenn dort diese Anbetungs- und gewaltigen Beterscharen sein werden in der Nähe des Thrones, und dann sagt Gott, komm, du darfst mit dorthin, die dem Herrn Tag und Nacht die Ehre geben und anbeten vor seinem Thron. Und so können wir das weiterführen. Nichts wird umsonst sein, was man für Gott getan hat. Alles wird umsonst sein, wo man nur an sich gedacht hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, in diesen Abrechnungen Gottes, Gerichten Gottes, wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Mir macht eine Lehre Angst, wenn Leute sagen, liebe Leute, ich kann aber auch für mich alleine Christ sein. Ja, wenn du im Gefängnis bist um Jesu Christi willen, die Geschwister beten für dich, du bist dort alleine Christ, das ist in Ordnung. Aber sie beten, du bist nicht wirklich alleine. Ja? Deswegen beten wir ja auch für verfolgte Christen. Aber sonst, wir sind Glieder am Leib des Herrn, sagt der Herr. Die Gemeinde ist der Leib des Herrn. Du bist kein Holzbein, das man irgendwo ablegt in irgendeiner Ecke, sondern wir sind Glieder am Leib des Herrn. Verratet mir mal, wie meine rechte Hand allein funktionieren soll, wenn sie nicht am Körper ist. Und überlegt einmal, was der Körper für eine Einbuße hat, wenn die rechte Hand nicht mehr da ist. Und da war so jemand, der hat sowas vertreten. Ich vergrab das für mich, ich habe ja für mich meinen Glauben. Und jetzt kommt er da vor den Herrn und hat nichts im Leib des Herrn gewirkt. Möge uns das erspart bleiben. Aber der hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben, die Fülle. Jesus drückt hier etwas aus, das ist wirklich übervoll, überfließend, überfließende Gnade, überfließende Herrlichkeit, überfließende Freude, überfließende Dankbarkeit, überfließende Zukunft und Sinn und Ziel in der Ewigkeit, überfließend in der Gegenwart des Herrn. Wer hat, dem wird gegeben werden. Noch viel dazu. Und er wird die Fülle haben. Und so dieser Vers, ja, ganz positiv auch an uns. Ich kenne deine Werke, sagt der Herr Jesus, und deine Mühsal und deine Geduld. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Und Herr, wir danken dir ganz herzlich für das schöne Kinderfest. Wir danken dir, lieber Herr, dass das stattfinden durfte. Und wir bitten dich, rette all die Kinder, die irgend da gewesen sind, Herr. Lass kein einziges verloren gehen. Schenk, dass sie sich alle für dich entscheiden und einmal ganz treu deine Wege gehen, Herr. Es ist so schön, dass sowas noch möglich ist, Herr. Und wir bieten auch für alle Mitarbeiter, überhaupt in der Gemeinde, auch in vielen anderen Bereichen, im Lobpreis, in der Verkündigung, Kinder-, Jugendarbeit, Hauskreisen, Gebetskreisen, auch die Arbeit in der Teestube in Straßburg. Wir beten, lieber Herr, sei du ganz, ganz gegenwärtig und verherrliche dich. Und du weißt auch, wo wirklich neue Kraft erforderlich ist, lieber Herr, da schenke ganz viel Gnade, dass die Geschwister in dir gestärkt werden, gesegnet werden, ganz neu deine Erbauung und deine liebevolle Erfüllung mit deinem guten Heiligen Geist erfassen, dass sie regenerieren können nach Geist, Seele und Körper, lieber Herr, dass du sie stärkst und dich in ihrem Leben verherrlichst. Und du weißt auch, lieber Herr, wer auf Arbeit wirklich ein Herz hat, Zeugnis zu geben von dir, aber es ist zu schwer, Herr, oder es ist schwer und fällt nicht leicht, schenke du Gnade, lieber Herr. Öffne die Türen, öffne die Herzen, schenke Gespräche, wo man merkt, hier hast du es möglich gemacht. Herr, gib die richtigen Gedanken, Herr, und verherrliche dich und steh einem jeden bei, wo er ist, und lass uns dir gemeinsam dienen zu deiner Ehre. Segne alle die Kranken, wie wir gebetet haben, lieber Herr, dass sie jetzt deine Gegenwart empfinden, Herr, dass du ihnen ganz, ganz nahe bist, auch die Schwester Erna Esau, dass du sie auch ganz arg segnest und ihr hilfst, lieber Herr, die Jessica wirklich wieder gesund wird, die Monika auch Hilfe bekommt, wo die Ärzte teilweise an ihren Grenzen sind mit der Einstellung der Medizin, Herr. Schenke du Gnade, lieber Herr, verherrliche dich. Du weißt, Herr, wer in die Schule geht, wer ja Kinder betreut, wer in Kaufhäusern Dienst macht, in anderen Betrieben dient, Herr. Du weißt, Herr, um alle Situationen, sei du bitte ganz, ganz nah. Wir möchten deine Werke tun zu deiner Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.